Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Als Text, als Predigttext für den heutigen Sonntag habe ich die Monatslosung aus dem Januar mitgebracht. Die steht ja immer in recht großer Konkurrenz mit der Jahreslosung und da kann es sein, dass sie mal nicht ganz so beachtet wird, auch wenn wir die natürlich hier im Schaukasten finden. Das ist aber schade, wenn die wenig Beachtung findet, denn auch der Monatsspruch für den Januar ist sehr schön und noch dazu sehr kurz. Da steht, Jesus Christus spricht, kommt und seht. Fertig. Jesus Christus spricht, kommt und seht. Es ist kurz und knackig und weil das Wort so kurz ist, möchte ich es in seinen Kontext stellen, also den Zusammenhang, in dem Jesus das sagt und das dann auslegen, diesen Zusammenhang. Das ist in den allermeisten Fällen nämlich hilfreich. Und nur für den Fall, dass es mal nicht hilfreich ist, es in seinen Kontext zu stellen, das Wort, dann hat man einfach mal ein paar Bibelverse mehr gelesen und wer weiß, wann sich das dann wieder lohnt, also ist es auch wieder hilfreich. Jetzt lese ich aus Johannes 1 die Verse 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagte von ihm, siehe, ein rechter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe, du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Das ist der Kontext, in dem unser Monatsspruch steht. Und wenn wir jetzt schon so viel in der Bibel lesen, dann lasst uns auch etwas Theologie betreiben, also etwas darüber erfahren, wie Gott sich in der Bibel offenbart. Unter welcher Überschrift finden wir den Text eigentlich? Die Überschriften, das wissen hier ja die meisten, die gehören nicht zur Heiligen Schrift. Also sie sind erst später dazugekommen, also je nach Bibelübersetzung und Bibelausgabe unterscheiden sie sich dann auch. Bei Johannes 1 aus der Luther-Übersetzung steht dann vor unserem Text die ersten Jünger. Also erfahren wir hier in diesem Text, wie Jesus an seine ersten Jünger gekommen ist und wie die Jünger ihren Meister gefunden haben. Bei den Synoptikern steht als Überschrift in meiner Lutherbibel die Berufung der ersten Jünger. Und da ist das so, dass Jesus relativ öffentlichkeitswirksam seine Jünger je aus ihren Alltägen rausruft. aus ihrem Beruf. Andreas hat ja wie sein Petrus als Fischer gearbeitet und wird dann von Jesus da heraus aus dem Beruf in die Nachfolge gerufen. Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen, so steht es im Markus-Evangelium. Und auch bei Matthäus und bei Lukas noch mal etwas mehr, denn das, was da passiert, da passiert ja das Wunder der überfüllenden Netze. Die Überschrift, die kommt ja nicht aus der Heiligen Schrift, sondern von den Herausgebern, heißt dann im Lukas-Evangelium, zumindest bei der Luther-Übersetzung, der Fischzug des Petrus. Also Jesus sagt den noch nicht Jüngern, dass sie, obwohl sie die ganze Nacht über schon gefischt haben und nichts gefangen haben, dass sie nochmal rausfahren sollen, und zwar mit ihm zusammen, um fischen zu gehen. Und weil sie da schon merken, dass man Jesus vielleicht Vertrauen schenken sollte, tun sie das auch, und dann werden die Netze so voll, dass sie schon fast beginnen zu reißen und sie dann ihre Kollegen aus den anderen Booten, die dann noch wohl am Strand sind, zu sich rufen, damit die dann helfen, damit man diese ganze Fischmenge auch ans Boot und dann ans Land ziehen kann. Und der gute Petrus erkennt dann stellvertretend für alle Jünger, dass Jesus heilig ist, und sagt ihm das dann. Und dann sagt Jesus: Von nun an wirst du Menschen fangen. Und dann folgen die Jünger ihm nach. Also bei den Synoptikern läuft das ein bisschen anders, viel lauter, viel mehr Öffentlichkeit, viel präsenter und viel klarer der Zeitraum, ab wann die Jünger denn nun Jünger sind und nicht mehr einfach nur noch Fischer. Ja, bei Johannes finden wir weitere Informationen. So als würde es ein stilleres Vorspiel zu dieser ersten öffentlichen, lautstarken Berufung geben. Vielleicht ist der Text, den wir eben gelesen haben, so zu verstehen, wie wenn man bei einer Fernsehserie, das kennt man ja oft, den Rückblick bekommt, und der wird dann eingeleitet mit "Was bisher geschah?". Und dann lesen wir bei Johannes, was bisher geschah, und um genau zu sein, bei unserem Text aus der Johannes-Überschrift beruft Jesus auch nicht direkt alle sofort in die Nachfolge. Es ist erstmal nur der erste Kontakt, den Jesus da mit seinen Jüngern hat, und eine kleine Berufung finden wir da auch. Aber alles unspektakulärer, weniger Öffentlichkeit, bis auf die Empfehlung von Johannes, dem Täufer. Und auf diese Empfehlung hin, dass Jesus das Lamm Gottes ist, gehen zwei der Jünger von Johannes Jesus nach. Und das muss merkwürdig ausgesehen haben. Also Jesus geht an dem Propheten, dem großen Mann Gottes, vorbei, und Johannes kommentiert, dass Jesus das Lamm Gottes ist, und zwei der Jünger des Johannes gehen dann einfach hinter Jesus her. So lange, bis Jesus sie dann anspricht. Das muss wirklich komisch gewesen sein, weil die ihm einfach verfolgt haben. Schüler des Johannes sind dann Jünger Jesu geworden. Johannes hat selbst auf Jesus hingewiesen, hat ihn vorhergesagt, ihm die Bahn geebnet. Johannes ist der letzte alttestamentliche Prophet. Johannes steht für das ganze Alte Testament, das Jesus vorhergesagt hat und auf Jesus hinweist, sodass für Jesus die Bahn geebnet ist. Das Alte Testament tut, was Johannes hier so schön tut. Er weist auf Jesus hin und führt zu Jesus hin. Und er hilft dabei, dass wir Jesus bei Jesus suchen und ihn da auch finden sollen. Und diese enge Verbindung von Altem Testament und Jesus sehen wir direkt in dem Bild, das Johannes verwendet. Denn Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Das hat Johannes auch schon am Vortag gesagt, und an diesem Tag hier hat er es nochmal betont. Denn auch das Alte Testament weist nicht nur einmal auf Jesus hin, sondern mehrmals und immer wieder, dass der Messias kommt, sagt ihn vorher und beschreibt ihn, wie er ist. Er ist das Lamm Gottes. So sagt es Johannes der Täufer in unserem Text. Und am Tag vorher hat er gesagt: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Sünde Welt hinwegträgt. Und damit knüpft Johannes an zwei Ereignisse aus dem Alten Testament an. Einmal den Auszug aus Ägypten und den Yom Kippur, den Versöhnungstag. Beim Versöhnungstag feierten die Israeliten, dass die Sünden, die zwischen ihnen und Gott waren, getilgt wurden. Und um das zu feiern, wurde ein Schaf im Tempel geschlachtet und ein anderes sprichwörtlich in die Wüste geschickt. Also um genau zu sein, haben wir vom Yom Kippur, dem Versöhnungstag, auch diese Formulierung mit dem in die Wüste schicken. Und das Schaf oder besser der Bock, der in die Wüste geschickt wurde, wurde vorher auch noch mit den Sünden des Volkes durch Handauflegung eines Priesters beladen. Das war dann der Sündenbock, der in die Wüste geschickt wurde und die Sünden weggetragen hat. Also diese Parallele zu dem, was Johannes über Jesus sagt, ist deutlich: Jesus ist dieses Lamm, das der Welt Sünde hinwegträgt, weit weg vor die Stadt, denn weit weg draußen vor der Stadt wurde Jesus gekreuzigt. Das andere Schaf wurde geschlachtet, also sein Blut vergossen, um das Opfer als Opfer im Tempel zu feiern und damit die Wiederherstellung des Bundes und die Versöhnung mit Gott. Und vielleicht merkt man auch hier schon einen Grund, warum es so gut tut, in die Kirchen zu kommen. Warum man sich beim Abendmahl, wenn Abendmahl ist, besser fühlt und gestärkt ist. All das Schlechte, all das Schwere, all die Lasten kann man beim Gottesdienst bei Jesus lassen. Und es tut gut. Es stärkt und es schützt einfach vor all dem. Mit Jesus Abendmahl zu feiern und das Gute anzunehmen, den Schutz, die Freiheit, die das Lamm Gottes uns schenkt, und neu anzufangen und sich die Sünden vergeben zu lassen, es stärkt, es tut gut, es schenkt Freude und Freiheit. Und wir feiern, dass Jesus unser Freund ist. Das andere Lamm im Alten Testament, das uns zeigt, dass Jesus heilsam ist, dass er gut tut, dass er für uns ist und dass sein Tod dir zugute kommt. Als die Israeliten in Ägypten versklavt waren, da hat Mose von Gott den Auftrag bekommen, er soll das Volk aus dem Land herausführen. Aber der Pharao wollte ja nicht. Und Gott hat dann 10 Plagen über Ägypten kommen lassen, um den Willen des Pharaos zu brechen und damit er und ganz Ägypten und natürlich auch die Israeliten nochmal erkennen, dass Gott der wahre Gott ist. Und seine Macht zu zeigen, hat er dann die Plagen kommen lassen, inklusive der 10. Plage. Bei der Plage kommt dann unser Lamm wieder ins Spiel. Denn ein Todesengel sollte in Ägypten umgehen und alle Erstgeborenen töten. Und damit der Todesengel nicht an die Kinder der Israeliten ginge, sollten die ein Lamm schlachten und als Zeichen das Blut des Lammes an die Tür und an die Türschwelle von ihrem jeweiligen Häuschen streichen. Das Blut des Lammes hat also die Israeliten vor Unheil bewahrt. Und Johannes zieht hier diese Parallele, dass Jesus das Lamm ist, das für uns geschlachtet wird, damit du verschont wirst, damit deine Sünde nicht zu dir dringen kann und die Strafe dich nicht erreicht. Also wie eng doch die Bibel ineinander verwoben und vernetzt ist und dass ein Wort zum nächsten führt und das wieder eine Geschichte erschließt und wieder zur nächsten Geschichte kommt, das bringt einen tiefer in der Erkenntnis Gottes. Das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, also der Ort vor der Stadt, zu dem er die Sünden hinausgetragen hat und für uns gelitten hat, ist schon im Alten Testament vorgezeichnet. Und Jesus wurde ja vor der Stadt gekreuzigt, ich habe es eben schon gesagt, also weit weg von diesem schönen Jerusalem, von dem wir immer wieder in den Psalmen singen und sprechen, weit weg wurde der Sündenbock hinausgetragen. Und das war ein Spektakel, die Kreuzigung. Von der wussten alle vom Yom Kippur. Da wissen auch alle, wenn der gefeiert wird und groß gefeiert wird, auch heute noch. Und als das Volk das Passa gefeiert hat, also den Übergang, und das Passa-Lamm geschlachtet, um das Blut an die Türschwellen und die Türen zu malen, da wussten auch alle, jetzt passiert was Bedeutsames. Aber beim ersten Kennenlernen mit den Jüngern nicht. Das ist eher unspektakulär. Vielleicht auch ein bisschen unbeholfen, so wie die Jünger Jesus einfach hinterhergehen, bis er sie dann anspricht. Es hat auch eine gewisse Komik. Und statt einer großen Menschenmenge sind hier 2, 3, 4 Leute involviert. Und statt vollem Haus, wo keiner mehr reinpasst, kommt Andreas, noch wer, von dem wir den Namen nicht verraten, wo der Name nicht verraten wird, zu Jesus nach Hause. Und dann bleiben sie den Rest des Tages einfach bei ihm. Das klingt nicht besonders spannend. Man fragt eher, ja, was ist dann passiert? Kommt dann noch was Besonderes? Ja, dann kamen noch andere hinzu. Also Petrus, Philippus, Nathanael, diese 5 sind es dann. Und einer führt den Nächsten zu Jesus. Und Philippus, der dann von Nathanael diese Aussage kriegt, dass doch aus Nazareth nichts Gutes kommen könnte, der diskutiert dann nicht mit Nathanael, auch wenn Nathanael so kritisch ist und ungläubig, sondern sagt einfach die Worte, die Jesus selber gesagt hat. Komm und sieh. Damit jeder für sich selber sehen kann, wer und wie der Messias ist. Und das ist ja auch schön, weil Jesus Nathanael kennt. Denn er hat ihn gesehen, als er noch unter dem Feigenbaum saß. Und das gilt natürlich auch für dich. Unter deinem Feigenbaum, wie auch immer der gerade aussieht, dass Jesus dich kennt und um dich weiß und dich einlädt. Also der Hauskreis bei Jesus startet mit Zweien. Und wo zwei sind, da sind dann auch drei. Und wenn sie in Jesu Namen zusammen sind, ist Jesus auch da. Und es werden dann wieder vier. Und Andreas und der namentlich nicht genannte Jünger sind zu zweit. Mit Jesus eben dann schon zu dritt. Komm und sieh. Dieser Einladung sind sie dann gefolgt, um Jesus, das Lamm Gottes, selber kennenzulernen. Das Lamm Gottes hat Gott selber geschenkt und selber den Ausweg aus der Ausweglosigkeit gezeigt, indem er einen neuen Weg weist, dem wir folgen. Aber das wird nur für dich persönlich wahr, wenn du selber eingesehen hast. Du kannst alles Mögliche in deinem Leben ja outsourcen, wie man neudeutsch sagt. Juristen verstehen für dich das Recht, du kannst dir einen Anwalt nehmen. Physiotherapeuten können dir sagen, wie du dich bewegen sollst, damit du weniger oder keine Beschwerden hast. Und deinen Predigern und Predigerinnen, da kannst du outsourcen, dass sie das mit der Bibel richtig verstanden haben und die richtige Theologie weitergeben. All den Leuten vertraust du, weil sie Fachwissen auf je ihrem Gebiet haben. Und dann kannst du, statt dass du dich selber mit jeder Sache bis zu Ende befestigen musst, statt selber Jura zu studieren, eine Ausbildung zum Physiotherapeuten zu machen und in die Tiefen der Theologie hinabzusteigen, anderen vertrauen, die du kennst, die machen das dann für dich an deiner Stelle. Und dann glaubst du, dass die das schon richtig machen. Denn mit allem beschäftigen kann man sich eben nicht. Nur an Jesus glauben ist so etwas Persönliches, dass niemand für dich an Jesus glauben kann. Niemand kann an deiner Stelle Jesus vertrauen. Das geht nur, wenn du selber zu Jesus kommst und siehst. Wenn du selber einsiehst, dass Jesus das Lamm Gottes ist, dass du darauf hörst, wie Jesus es dann so schön sagt, kommt und seht. Und sehen heißt natürlich verstehen. Im Englischen ist das gleichbedeutend. I see heißt da auch, ich verstehe. Komm zu Jesus und verstehe und erkenne und vertraue ihm. Und so sagt es dann auch Nathanael dem Philippus, genau wie Jesus es den zwei ersten Jüngern gesagt hat. Er zitiert Jesus schon mit dem kleinen Unterschied, dass es nun nicht an mehrere geht, sondern an eine einzelne Person, weil einzelne Personen glauben müssen. Und das klingt natürlich nach viel Enthusiasmus. Komm und sieh, mit Vorfreude, diese tolle Begegnung zu teilen, aber auch verbunden mit der Einsicht, dass jeder und jede diese Begegnung für sich selber erleben muss. Überzeug dich selbst. Und wir können alles Mögliche tun, um andere zu Jesus zu führen. Wir können sagen, wo er ist und wie er ist und was er will und wie schön es mit ihm ist, dass man gar nicht mehr nach Hause will, sondern den ganzen Tag bei ihm verbringen möchte. Nur selber hingehen, selber sehen, das können wir den anderen nicht abnehmen. Und das ist ja auch das Schöne. Jeder kann seine eigenen Erfahrungen mit Jesus machen. Und darum argumentiert dann Philippus auch nicht mit Nathanael. Er tut nicht so, als wäre er Jesu Anwalt und müsste ihn verteidigen, ihn genau darlegen, sondern er lässt Raum und Zeit für die Begegnung mit Jesus selber. Und dass du nur für dich selber Jesus vertrauen kannst, dass das jeder nur selber tun kann, dass es nicht anders geht, als dass jeder selber Jesus sein Vertrauen schenkt, dass man es nicht outsourcen kann, das leuchtet einem am deutlichsten ein, wenn es ans Sterben geht, auf die Vorbereitung auf den Tod. Du, ich und jeder wird ja eines Tages sterben müssen und wird dann die Nähe und die Liebe Jesu brauchen. Und wie soll die empfangen werden, wenn nicht im Vertrauen? Denn Liebe wird nur empfangen, wo Vertrauen auf sie wartet und mit offenen und leeren Händen empfängt. Wer hat dann keine Sehnsucht danach, zuletzt darauf zu vertrauen, dass Jesus ist, wer er gesagt hat zu sein, dass er ist, wie ihn das Alte Testament vorhergesagt hat und wie das Neue Testament ihn deutlich beschreibt. Kein Gott, der dir alle möglichen Dinge schenkt, sondern ein Gott, der sein Leib, sein Blut und sein Leben für dich opfert, damit du keine Angst hast. Was für ein liebevoller Gott ist dieser Mensch? Und um einen schönen Satz, den Jesus selber gesagt hat, zu zitieren und der auch an die Jahreslosung erinnert: Wer Gott sucht, wird ihn finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Amen.